kennzahlenbezogene Multiplikatoren, die sagen zum Beispiel, der Gewinn mal 5, Multiplikator 5, ist quasi der Unternehmenswert. Und diese Multiplikatoren, die können abgeleitet sein aus der Vergangenheit, weil man eben betrachtet in den letzten Jahren, wie waren die Preise.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Michael Hirschberger. Michael Hirschberger ist geschäftsführender Partner bei Geisler und Hirschberger Steuerberatungs GmbH. Und das Unternehmen hat einen digitalen und innovativen Ansatz. Und dann muss man sagen, dass eigentlich das Unternehmen nicht nur ein guter Ansprechpartner ist für alle möglichen Steuerangelegenheiten, sondern dass es dem Team rund um Michael gelingt, eine rasche Erledigung, schnelle Antworten zu liefern oder auch das Steuererklärungen einfach und digital abgewickelt werden. Und darüber hinaus arbeitet das Team rund um Michael stets vorausschauend und informiert die KlientInnen der Kanzlei zeitnah. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Michael Hirschberger. Hallo Michael.
Hallo Robert.
Wie bist du zur Steuerberatung gekommen oder wann war für dich klar, ich möchte in Richtung Steuerberatung gehen?
Dazu darf ich vielleicht ganz kurz ausholen. Mein persönlicher Werdegang hat eigentlich überhaupt nicht in diese Richtung gewiesen, weil ich von der Ausbildung her, sprich was Schulbildung betrifft, ein humanistisches Gymnasium besucht habe, wo eigentlich dann der logische Weg für danach eher nicht der ist, in wirtschaftliche Berufe zu gehen. Trotzdem habe ich mich dann nach der Matura im Paulinum entschieden, Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Vielleicht, um ganz ehrlich zu sein, auch mit dem Hintergedanken, dass man nicht so ganz genau gewusst hat, wo es hingeht, was halt modern in die Betriebswirtschaftslehre mal hineinzuschnuppern. Und das hat mich aber relativ schnell dann begeistert. Und so habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert, natürlich mit ganz großen jugendlichen Plänen von Managementfunktionen in Konzernen und großen Unternehmungen, weil man ja gemeint hat, es wird ja nur darauf gewartet, bis der Michael Hirschberger sozusagen auf den Arbeitsmarkt kommt, und habe dann aber mich in den ersten Semestern schon interessiert für die Bereiche Buchhaltung, Rechnungswesen und Steuerlehre. In der Phase der Spezialisierung habe ich mich dann eben für Steuerlehre, in dem Bereich der Steuerlehre spezialisiert, und dann war es eigentlich klar, nach der Hälfte des Studiums, mein Weg wird in die Steuerberatung gehen. Ich habe nach meinem Studium das große Glück gehabt, dass ich meine ersten Jahre in einer großen Kanzlei in Wien absolvieren habe können, mit einem tollen Chef und Mentor, der mir in diesem Bereich viele, viele, viele Möglichkeiten aufgezeigt hat und diesem engen Tiroler Horizont eine gewisse Weite vermittelt hat. Von dem habe ich mein ganzes Berufsleben profitiert, dadurch, dass ich mir erstens einmal selbstständig gemacht habe, dass ich den Schritt gewagt habe in die Selbstständigkeit ohne Kunden, dass ich mich eigentlich nie gefürchtet habe vor den Anforderungen, die an uns herangetragen werden, seien sie im Bereich von Gesellschaftsrecht oder komplexeren steuerlichen Gestaltungen. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht gefürchtet und habe immer gewusst, wenn ich das machen will, und dann kann ich das auch. Und mir hat diese Zeit in Wien sehr, sehr geholfen, sozusagen diese Eigenschaft zu erwerben, mich zu bemühen, mich zu trauen, und von dem profitiere ich bis heute. Und ich kann es jedem nur empfehlen, einen kurzen Blick über den Tellerrand regional und inhaltlich zu machen, weil er für das weitere Berufsleben eigentlich sehr, sehr gut und augenöffnend ist, möchte ich sagen.
Wie fühlt man sich als Tiroler in Wien? Wie integriert man sich da in die Stadt?
Ja, als Tiroler hat man in Wien einfach den Tiroler-Bonus. Das ist so, dass du einfach als von den Kollegen und von den Mitarbeitern dort, wo ich begonnen habe, da wird man mal grundsätzlich mit Sympathie begrüßt. Das heißt, man wird nicht abgelehnt oder in das Eck gestellt irgendwo aus quasi gerade vom Baum heruntergekrabbelt zu sein, sondern man wird wertschätzend und gut aufgenommen. Und das habe ich, das hat erleichtert natürlich den Start in Wien. Für mich war das mein erster Aufenthalt in einer Großstadt und ich habe das wirklich sehr genossen und habe dort unheimlich viel gelernt.
Weil du gesagt hast, dass dich die Lehre des Betriebswirtschaftlichen, die Zahlen begeistert haben, was hat dich da konkret begeistert? Kann man sich die Begeisterung für Bilanzen vorstellen oder was konkret hat dich damals begeistert?
Mich hat eigentlich konkret begeistert, dass es eigentlich ein so ein logisches System ist. Dieses Rechnungswesen, das ist ein System, das ist total logisch. Es ist vielleicht, nimmt man es immer so als hochtrabend theoretisch wahr, aber im Grunde genommen, es ist ja auch relativ alt, diese ersten Buchhaltungssysteme, die hat es ja schon im Mittelalter gegeben und diese Systematik hat sich eigentlich bis heute gehalten. Und mit ein paar Regeln zum Arbeiten kannst du eigentlich jeden Buchungsfall lösen. Das Problem ist nur, dass du das am Anfang verstehen musst und dass es Personen gibt, die dir das vermitteln können. Weil wenn du am Anfang sozusagen diese Grundbegriffe nicht beherrschst, dann wirst du mit der Buchhaltung dein Leben lang ein Problem haben. Und insofern, das hat mich eigentlich fasziniert, dass es so logisch ist und in weiterer Folge natürlich dann der theoretische Hintergrund vom Steuerrecht, wo es dann natürlich nicht mehr unbedingt um Logik geht, sondern einfach um rechtliche Fragen, um Einschätzungen, um Gestaltungsräume, die dir das Recht einräumt. Und das ist natürlich der zweite Bereich, der sehr aufregend und spannend ist. Aber begonnen hat es eigentlich zu sehen in der Buchhaltung, wie einfach, aber auch, beziehungsweise wie logisch, aber auch einfach das aufgebaut ist. Und dass man diese Logik, wenn man sie beherrscht, dass man da alle Probleme im Rechnungswesen oder in der Buchhaltung lösen kann.
Wie lehrt man das am besten, dass eine Person Buchhaltung versteht?
Ja, ganz gute Frage. Ich hab's bis zum Ende von meinem Studium nicht können. Ich habe nicht buchhalten können, weil es auf der Universität für jemanden, der eine humanistische Ausbildung genossen hat, gibt es eine Zusatzprüfung, die heißt Ergänzungsprüfung Buchhaltung und da wird auf einem Niveau Buchhaltung unterrichtet, das einfach viel zu sehr im Detail ist und eigentlich die Grundlagen komplett vergessen worden sein. Und ich habe es mir gelernt, indem ich dann nach meinem Studium angefangen habe, selber Buchhaltung zu unterrichten. Und dann habe ich das von Null auf sozusagen mir selber beigebracht. Und da habe ich noch bei der Vorbereitung des Kurses habe ich noch ein paar Tagen gesehen, ja, hätte mir das jemand vor 4 Jahren am Beginn des Studiums gesagt, nachher hätte ich mir viel Unsicherheit und viel Probleme in dem Bereich erspart. Und ich appelliere wirklich an alle, die das unterrichten, versucht am Anfang das so zu unterrichten oder diese Grundsätze, dass die Schüler in der Lage sein, erstens die Wichtigkeit erkennen und in der Lage sein, diese Grundsätze auch anzuwenden.
Da passt irgendwie mein Credo recht gut. Man lernt am besten das, was man selbst auf harte Art und Weise lernen hat müssen. Und das war anscheinend bei dir die Buchhaltung. Die Frage, was ich mir jetzt stelle, wie bist du dann privat mit dem Thema umgegangen? Weil es gibt ja auch Menschen, die was dann einfach Privatbuchhaltung führen, unter Anführungsstrichen, also so eine einfache Einnahmen-Ausgaben-Rechnungs-Gegenüberstellung. Kann man sich das bei dir auch so vorstellen? Also übernimmst du auch dieses Mathematische oder das Rechnungswesen in das Privatleben?
Nein, gar nicht. Also meine Buchhaltung, muss ja selber auch Buchhaltung machen, weil ich selbstständig bin als Steuerberater, auch wenn ich da Geschäftsführer bin, gilt mir als Selbstständiger. Und das heißt, auch meine Steuererklärung basiert auf einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und ich mag es gar nicht. Und das ist das Letzte, wo sie im Sinne der steuerlichen Verpflichtungen, also das geht immer zum letzten Termin geht das raus, meine eigene Buchhaltung, Steuererklärung.
Solange es nicht überzogen ist, ist ja alles gut.
Genau.
Und du hast ja auch die Steuergesetze angesprochen. Mhm. Im Endeffekt, Buchhaltung ist immer gleich, hast du gesagt. Also es gibt ja Buchhaltung schon ewig lange und die Gesetze sind mehr oder weniger gleich, aber das ist ja bei den steuerlichen Gesetzen nicht so. Wie geht man da mit der Veränderung um? Oder wie liest man sich da ein? Weil meistens werden ja die Gesetze aufeinander gestapelt. Also es wird ja nie ein grundlegendes Gesetz analysiert und geschaut, ergibt es überhaupt noch Sinn, sondern man stapelt Gesetz auf Gesetz.
Das ist natürlich eine große Herausforderung, weil die eigentlich für eine Person in der Regel auch nicht mehr bewältigbar ist. Das heißt, auch in unserem Bereich, wir sind zwar Steuerberater und sagen, wir machen alles vom Steuerrecht über Rechnungswesen zum Sozialversicherungsrecht, zu Umgründungen, gesellschaftsrechtliche Fragen, wir machen alles. Aber natürlich ist es, behauptet man das relativ leicht von sich. Ich halte es für ausgeschlossen und daher ist auch unser Weg nicht mehr der, dass man sozusagen die Verantwortung für das gesamte Bereich auf eine Person oder auf zwei Personen verteilen, sondern durch die Hereinnahme von Partnern, dass wir uns spezialisieren können, dass man für Fragen, die sich ergeben, jeweils einen Spezialisten hat, der diese betreffenden Fragen beantworten kann. Allein ist es meiner Meinung nach nicht mehr möglich, aufgrund eben dieser Gesetzesflut, die jedes Jahr auf uns hereinbrandet, nicht einmal im Jahr, sondern mehrfach im Jahr. Und das ist schon eine Herausforderung für jeden, der sich damit beschäftigen muss und auch in unserem Bereich dazu führt, dass der Einzelkämpfer eigentlich eher zu einer aussterbenden Gattung gehört.
Wie war das damals bei dir am Anfang der Selbstständigkeit? Also mit was für neuen Gesetzesregulatorien oder mit was für Herausforderungen warst du konfrontiert? Wann war das auch? In was für ein Jahr?
Das war im Jahr 1998. Da habe ich sozusagen den Luxus gehabt, dass ich mich um jeden Kunden, der zu mir gekommen ist, persönlich um alles kümmern hab können. Es ist nicht so, das heißt, die Kunden, die ich gewinnen konnte, die sind so nach und nach gekommen. Das heißt, ich habe wirklich am Anfang die Möglichkeit gehabt, alles, was sozusagen an Fragen war, zu beantworten. Viele waren in der gleichen Situation wie ich, dass sie ein Business begonnen haben und wenn man in der gleichen Situation ist, nachher weiß man, was die Fragen bei denen sind. Und da begleitet man die dann auf dem Weg, den was man eigentlich selber gerade macht. Und da waren sicher auch Punkte, die was neu waren und Änderungen der Gesetzesmaterie. Was das im Detail war, kann ich da gar nicht mehr sagen, weil mir schon so vieles untergekommen ist in diesen letzten 2,5 Jahrzehnten, dass ich mir an das jetzt nicht mehr im Detail erinnere, aber es war die Situation die gleiche, dass das ja auch schon zu der Zeit so gegolten hat, dass ständig neue Gesetze oder Gesetzesänderungen durchgeführt worden sind. Da habe ich halt nur die Zeit gehabt, das genauer zu betrachten und auch die Kapazität. Jetzt ist das einfach nicht mehr möglich, weil sich meiner Meinung nach schon die Geschwindigkeit, mit der Änderungen eintreten, schon auch sehr beschleunigt hat.
Wie hat man früher mitbekommen, dass es ein neues Gesetz gibt? Weil mittlerweile wird das ja wahrscheinlich alles online im Register verzeichnet sein, dass man jede Gesetzeslage nachlesen kann. Aber hat man dann Briefbescheid bekommen oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, es gibt in unserem Bereich, glaube ich, schon seit Jahrzehnten 5 oder 6 relevante Fachzeitschriften, die wöchentlich oder 14-tägig oder monatlich erscheinen. Und dort war das zu der Zeit quasi im Papierformat. Das heißt, man hat abonniert, diese Fachzeitschriften, haben alle ein Vermögen gekostet natürlich und hat da seine Informationen daraus bezogen und war natürlich dann beschäftigt damit, dass man das versucht hat, nach Wichtigkeit zu ordnen und das, was für sich selbst dann notwendig war, dass man das herausfiltert.
Gab es bei dir damals den Gedanken, das wird mir alles zu viel? Oder kann ich das überhaupt?
Das hat es eigentlich nie gegeben. Das hat es nie gegeben. Nach meiner Wiener Zeit hat es das nicht mehr gegeben. Wäre ich nicht sozusagen in Wien in dieser Großkanzlei gewesen, wo man wirklich alles gesehen hat von Konzernen, von Umstrukturierungen. Da habe ich das gelernt, dass ich das alles kann. Und man hat sie auch beobachtet bei Freunden, bei den anderen Steuerberatungsgesellschaften waren oder auch bei Mitbewerbern, die da so zu einzelnen Themen dann produziert haben, da habe ich gesagt, das kann ich aber auch. Also diese Überforderung hat es eigentlich, oder diese Angst hat es nie gegeben, dass ich fachlich das nicht kann, die hat es nicht gegeben. Dass man manches Mal zeitlich in Schleudern kommen ist, in weiterer Folge, das ist sehr wohl.
Mit was für Themen beschäftigst du dich heute? Du hast vorhin angesprochen, man muss das ja auf mehreren Schultern verteilen und man muss sich ja spezialisieren. Was ist jetzt dein Spezialgebiet heute?
Mein Spezialgebiet in unserer Kanzlei ist heute das Thema Unternehmensbewertungen zum Beispiel. Das heißt, wenn es darum geht, am Unternehmer zu sagen, was sein Unternehmen wert ist oder auch bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung, ein Gutachten abzugeben über den Wert eines Unternehmens. Das ist zum Beispiel eines meiner Spezialgebiete. Das zweite ist das sogenannte Umgründungssteuerrecht. Das bedeutet, wenn ein Unternehmer daran denkt, seine Rechtsform zu ändern, von einem Einzelunternehmen in eine Gesellschaft, eine KG, eine GmbH, was auch immer, das zu begleiten und steuerlich zu optimieren nach Möglichkeit, sofern es da Möglichkeiten gibt und die gibt's. Das ist dann meine Aufgabe. In Zusammenarbeit mit meinem Steuerberaterkollegen, dem Christian Eigner, der die Rechtsabteilung betreut. Wir zwar sind eigentlich in diesem Bereich, was die Konzeption betrifft und dann die Umsetzung, da sind wir eigentlich in unserer Kanzlei hauptzuständig.
Was ist die schwierigste Branche bei Unternehmensbewertungen?
Startups sind richtig schwierig, weil man eben das ganze Thema ja immer versucht zu schauen, was ist der Wert des Unternehmens und eben die ganze wissenschaftliche Literatur und alles, was an Publikationen damit in Verbindung steht, immer davon ausgeht, du musst das bewerten, was in Zukunft so quasi der Profit aus dem ganzen Unternehmen ist. Und das ist die Basis für die Wertfeststellung. Und jetzt haben wir viele Fälle eben im Zusammenhang mit Startups, wo man eigentlich gar nicht mehr mit dem Konzept nicht mehr weiterkommt. Und das heißt, ich traue mir heute zu, eigentlich den Wert bei einem Unternehmen, das sozusagen eine gewisse Geschichte hat, eine gewisse Vergangenheit und wo man die Zukunft, wo man den Blick in die Zukunft natürlich auch machen muss, da traue ich mir schon zu sagen, dass ich da in der Zwischenzeit mal das, jedenfalls das Instrumentarium, auch die Erfahrung und ein bisschen ein Gespür habe, was da von der Wertbandbreiten, so wie mal bestehen können, auf den einzigen Wert gibt's ja nicht. Bei den Startups ist es schon ein sehr, sehr gewagtes Projekt und eine ganz schwierige Aufgabe.
Worin liegt das Problem bei den Startups? Ist es, dass die Gründer einfach den Wert so hoch wie möglich haben wollten? Ist es, dass die Investoren leichtgläubig Geld hergegeben haben? Oder ist es das Problem wegen dem niedrigen Zinssatz, den es gegeben hat, dass einfach Geld beschaffen kein Problem war? Also was ist jetzt das grundlegende Problem dabei?
Meiner Meinung nach ist das die Risikoabschätzung. Wie bringst du das Risiko im Unternehmenswert? Wie kann man das darstellen? Objektiv halbwegs, oder dass man sagt, das ist nachvollziehbar. Das Risiko, das was da besteht zwischen dem kompletten Scheitern oder eben diesen Unicorns, die da entstehen können auch. Und jedes Startup hat irgendwo einmal zumindest die theoretische Möglichkeit, dieses Unicorn zu werden. Und ich sehe es so, dass natürlich den Unternehmensgründern jetzt schon hilft, dass viel Risikokapital trotzdem immer noch vorhanden ist und da eigentlich eher ein Wettbewerb sogar zwischen den Investoren besteht, wenn diese Geschäftsidee, so wie man irgendwo auch eine gewisse Fantasie hat.
Inwieweit oder wie weit in die Zukunft rechnet man? Weil wenn man sagt, okay, das ist ja eine Wette auf die Zukunft, dass man sagt, das Unternehmen wirtschaftet irgendwann so und so viel Umsatz oder so und so viel Gewinn, also meiner Meinung nach wichtiger ist wie Umsatz, auf wie viele Jahre rechnet man das? Also auf 5 bis 10 Jahre?
Es geht auf den Gewinn, es geht nicht auf den Umsatz, also eigentlich auf die Zukunfts-Cashflows oder was auch immer sozusagen finanzielle Mittel aus diesem Unternehmen fließen können. Der Zeithorizont, der ist eben anlassbezogen, gell? Das heißt, ich kann da keine grundsätzliche Leitlinie geben, wie lang das jetzt sein muss. Wir rechnen ja ganz gerne mit der ewigen Rente. Das heißt, das geht auf die Ewigkeit und hat den Vorteil, dass es relativ einfach zum Berechnen ist, dann sozusagen einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber wenn ich heute, ich muss schauen, wo das Unternehmen im Lebenszyklus steht, ist das, wie ist die Branche, wie ist die allgemeine Entwicklung herum? Und dann muss ich eben im Einzelfall unterscheiden, macht diese ewige Rente, dann ist die dann adäquat, dass ich diese anwende, oder muss ich auf einen bestimmten Zeitraum dann gehen. Das ist eine von meinen Aufgaben, die ich dann eigentlich sozusagen in diesem Bewertungsfall dann treffen muss. Ich muss es begründen und das heißt, es ist immer nur, also ein methodischer Fehler, das wäre das, einfach sozusagen eine Annahme zu treffen, ohne eine Begründung dahinter offen zu legen. Und wenn ich heute ein Unternehmen habe, das im Lebenszyklus jetzt schon einmal relativ weit fortgeschritten ist, dann wird die ewige Rente vielleicht nicht mehr das Mittel zur Wahl sein.
Kann man wenn man eine Bilanz vorliegen hat von einem Unternehmen, ich sage jetzt mal klassisches Unternehmen, kann man da Unternehmensbewertung rauslesen aus der Bilanz?
Aus dem Rechnungswesen, ja, sage ich mal. Also das heißt, eine Form, einen berechneten Unternehmenswert zu plausibilisieren, sind diese sogenannten Multiplikatoren. Das heißt, es gibt Informationen über sogenannte Multiplikatoren, die Bewertung eines Unternehmens ermöglichen sollen. Wie funktioniert das genau? Man recherchiert in einschlägigen Publikationen und findet dann kennzahlenbezogene Multiplikatoren, die sagen zum Beispiel, der Gewinn mal 5, Multiplikator 5, ist quasi der Unternehmenswert. Und diese Multiplikatoren, die können abgeleitet sein aus der Vergangenheit, weil man eben betrachtet in den letzten Jahren, wie waren die Preise von Unternehmungen und wie haben sich die im Verhältnis zu diesem Multiplikator oder welcher Multiplikator hat sich beim Gewinn zum Beispiel ergeben, was tatsächliche Unternehmensverkäufe waren. Und das ist natürlich schon ein Hinweis, weil er sozusagen Marktverhältnisse im weitesten Sinne abbildet. Das heißt, die schönste Berechnung nutzt mir nichts, wenn ich dann sehe, ja, aber in der Vergangenheit ist eben nicht mehr bezahlt worden als 5-mal der Jahresgewinn oder 5-mal das EBIT. Der oder was auch immer vor Kennzahl da herangezogen wird und man, aber vordringlich sind das eigentlich Werte, die dann zur Plausibilisierung dessen dienen, wo ich mir zuerst im konkreten Fall Überlegungen oder Berechnungen anstelle, was das Unternehmen wert ist, so wie es individuell jetzt dasteht.
Vom Vermögen, sage ich jetzt mal, also das ist jetzt vielleicht sehr falsch formuliert, aber was ist dann ausschlaggebender? Weil es gibt ja eigentlich so unsichtbares Vermögen, würde ich es einfach mal bezeichnen. Man kann ja jetzt aus der Bilanz zum Beispiel nicht herauslesen, wie viel Stammkundschaft ist da. Oder sind das große Kunden, wenig große Kunden? Oder ist das auf vielen Schultern verteilt? Das kann man ja nicht herauslesen, oder aus der Bilanz. Also wie viel ist da eigentlich unsichtbares Vermögen? Weil es können ja genauso Patente gehalten werden. Die haben ja höchstwahrscheinlich auch einen Wert. Oder auch die Marke hat einen gewissen Wert, höchstwahrscheinlich. Stammkundschaften etc. Das kann man nicht herauslesen. Und wie viel macht das eigentlich so prozentuell von dieser Gesamtbewertung aus? Dieses unsichtbare Vermögen nennen Sie es jetzt einfach mal?
Wenn ich einen Auftrag kriege, ein Unternehmen zu bewerten, nachher ist es eine von meinen Hauptaufgaben, dieses unsichtbare Vermögen zu lokalisieren und zu identifizieren und zu fragen, wie wirkt sich das unsichtbare Vermögen aus? Ein Kundenstamm oder ein Kundenrisiko auch. Das heißt, wenn ich einen Großkunden und der macht 60% meines Jahresumsatzes aus, dann kann ich nicht gleich, da kann ich das Unternehmenswert nicht gleich sein, als wenn ich für dieses gleiche Unternehmen nicht 5 Kunden habe, sondern 500. Und das heißt, für den Unternehmensbewerter macht es einen Unterschied. Und das ist jetzt ein Beispiel für so einen unsichtbaren Faktor. Und das muss ich, wenn ich konkret damit beauftragt bin, dann natürlich hinterfragen und dann in meine Berechnung schon einfließen lassen. Also prozentuell ganz unterschiedlich. Man geht da dabei so voran, dass man eben simuliert. Was ist, wenn der Kunde weggeht? Wie wirkt sich das auf die Zukunftserfolge aus? Und versucht dann, und dann kann man sie ja rechnen. Und ich habe dann eine Bandbreite für den Fall, dass es so weitergeht wie bisher mit dem Großkunden oder er scheidet mir aus. Und dann sehe ich ja das Risiko, das da drinnen steckt, und dieses Risiko wird dann quantifiziert. Und ist dann, aber einen bestimmten Prozentsatz kann ich da ehrlich gesagt nicht nennen, sondern es ist im Einzelfall dann eben davon abhängig, wie sich das genau darstellt in der Realität. Aber es ist spannend und geht viel um die Bewertung dieses unsichtbaren Vermögens.
Was ist der größte Multiplikator, den es gibt?
Also ich kenne eigentlich Multiplikatoren, muss jetzt natürlich aufpassen, ein Umsatzmultiplikator muss geringer sein als wie ein Gewinnmultiplikator. Also die Gewinnmultiplikatoren, da kenne ich Werte bis 15, 16 zum Beispiel. Und dann ist aber sozusagen das Limit erreicht. Gell? Das sind dann eher im Bereich der Pharmafirmen und so, die haben relativ hohe Ergebnismultiplikatoren. Und das ist aber im Grunde genommen dann die Obergrenze.
Schaust du teilweise auf den Aktienmarkt und schaust dir Tesla-Aktien beispielsweise an und sagst, die sind überbewertet oder unterbewertet?
Es geht nicht so sehr jetzt um das die Bewertung einer Aktie. Es geht um die Frage, wie wird das Risiko am Aktienmarkt gemessen, gell? Ist jetzt und auch branchenbezogen. Es gibt zum Beispiel Branchen, wo das Risiko, dieses Branchenrisiko geringer ist als wie in der anderen Branche. Und das wird über dieses, das gibt Statistiken dazu, wie hoch diese Risikofaktoren sein. Und ich muss dann schauen, dieses Risiko, was über den Kapitalmarkt kommt, sprich über den Aktienmarkt, das muss ich natürlich bei der Bewertung des Unternehmens mit berücksichtigen. Aber die einzelne Aktie, die betrifft mich da jetzt nicht. Das geht in diese finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, die Aktienmärkte veröffentlichen, beziehungsweise die Ratingagenturen dazu, das geht in diese Branchenrisiken ein.
Was ist derzeit die risikokräftigste Branche?
Die risikokräftigste im Sinne?
Also wo du sagst, okay, die ist jetzt derzeit laut Aktienmarkt oder laut den Ratingagenturen sehr risikobehaftet.
Ja, risikobehaftet sind natürlich immer IT und IT ist risikobehaftet. Und möglicherweise auch gewisse Bereiche im Gesundheitsbereich, gell, wo man sagen muss, da ist viel Fantasie drinnen in neuen Medikamenten oder in diesem Bereich. Oder eben da sind natürlich die Risikofaktoren am größten.
Bei IT hauptsächlich wegen Startups höchstwahrscheinlich, oder?
Ja. Ja, und auch wegen der Produktzyklus, die ja relativ kurz sein und von daher, glaube ich, wird dieses Risiko als eher hoch bewertet.
Was ich mich schon einmal gefragt habe, ist, wenn man eine AG hat, wenn man quasi die Firma von einer GmbH zu einer AG gemacht hat, kann man das wieder rückgängig machen?
Ja. Ja.
Wie schwierig ist sowas? Also Audi, glaube ich, hat es ja mal versucht, oder? Also das ist ja schon ein schwerwiegender Prozess, weil man kann ja da keinen fixen Preis nennen, oder?
Na, rechtlich ist es eigentlich nur eine Änderung der Rechtsform. Ja, das ist jetzt jedes Unternehmen hat ein rechtliches Kleid, gell? Und ein rechtliches Kleid ist bei einer, sage ich mal, kleinen Firma genau das gleiche wie bei einer Firmen wie zum Beispiel Audi. Und dieses rechtliche Kleid kann ich wechseln. Damit ist überhaupt nichts gesagt, ist die weiterhin groß oder ist sie klein oder ist das von klein auf klein oder von groß auf klein. Also mit der Größe hat es im Grunde genommen nichts zu tun. Es ist natürlich schon ein großes Verfahren, das jetzt hat, eine Aktiengesellschaft sozusagen rückabzuwickeln. In eine GmbH, die müssten zuerst ja alle Aktien eigentlich wieder in ihren Besitz bringen, weil sie wollen ja nicht in der, warum mache ich eine GmbH aus einer AG, damit die eben nicht mehr Aktionäre habe, die da mitbestimmen, sondern eben nur die Eigentümer im weitesten Sinne, die dahinter stehen. Und das ist natürlich ein enormer finanzieller Aufwand, möglicherweise diese Aktionäre alle so weit zu bringen, dass sie ihre Aktien verkaufen wieder an die Firma, die quasi die Aktien dann einziehen will. Das passiert hin und wieder, ganz selten, aber doch, der rechtliche Change ist nicht groß. Aber das Organisatorische drumherum, das ist im Einzelfall mit hohen Kosten verbunden und dementsprechend jetzt nicht der Regelfall, muss man auch sagen.
Und der Hauptgrund ist, weil man keine Aktionäre mehr haben möchte, die was Einflussnahme haben.
Genau.
Okay. Aber man kann jetzt nicht eigentlich hingehen und sagen, okay, liebe AktionärInnen, wir bieten euch pro Aktie 800, 703 Euro. Mhm. Also das geht nicht, oder?
Ja, das ist die Frage, wo ist der Aktienkurs in dem Moment? Das ist dann eine Entscheidung des einzelnen Aktionärs oder der Aktionärsgruppe, ob sie zu dem Preis bereit ist, abzutreten oder nicht. Zwingen kostet es in der Regel nicht.
Warum entscheidet man sich überhaupt, eine Aktiengesellschaft zu werden, um Kapital wieder zu bekommen?
Genau, Kapital, das breiter zu streuen und ein bisschen auch weniger Einflussmöglichkeiten, wie es in einer GmbH ist, auf Seiten der Gesellschafter zu schaffen, das einfach ein bisschen zu entkoppeln von diesen Eigentümergesellschaftern geführten Unternehmungen in eine breitere Kapitalbasis und in eine eigene Verantwortungsstruktur, wo man sagen muss, es gibt einen Aufsichtsrat, der sehr mächtig ist, ein Vorstand einer AG ist auch viel unabhängiger und weisungsungebundener als wie zum Beispiel ein GmbH-Geschäftsführer.
Wie viel Umsatz oder wie viel Gewinn benötigt grundsätzlich ein Unternehmen, um zu sagen, es macht Sinn, eine AG zu werden? Also was sind die Metriken, auf die man schaut, dass man sagt, jetzt macht es Sinn, an die Börse zu gehen?
Natürlich ist es für die börsenbezogenen, börsennotierten Unternehmen, die brauchen eine bestimmte Kapitalausstattung, sage ich mal, weil sonst es dient dazu, Geld oder Kapital einzusammeln. Das bedeutet, dass ich da eine relativ große Zahl von Personen ansprechen werde oder möchte, damit da quasi dieses Kapital dann auch zur Verfügung gestellt wird. Es gibt eigentlich nur eine Mindestausstattung mit Eigenkapital, die gegeben sein muss bei einer AG. Und das ist höher als wir bei einer GmbH. Und damit ist es eigentlich, und die Börsennotierten sind natürlich nur eine Stufe drüber. Ich muss ja mit einer AG nicht unbedingt an der Börse sein. Es gibt auch die AG, die nicht an der Börse ist, die nicht börsennotierte. Und je nachdem, in welchem Umfang ich da Kapital einsammeln möchte, in der Größenordnung ist es dann Überlegung, gehe in eine Aktiengesellschaft, in eine normale oder möglicherweise sogar eine börsennotierte Aktiengesellschaft werden.
Es gibt ja diese Forbes-Liste, wo ja auch ab und zu die reichsten Menschen der Welt oder von Europa oder von Amerika dargestellt werden. Und eigentlich dieser Wert, was ja da dargestellt wird, der bezieht sich ja eigentlich auf den Unternehmenswert. Dass man sagt, okay, man besitzt 50% des Unternehmens, das Unternehmen ist 3 Milliarden wert, folgedessen ist man 1,5 Milliarden wert. Ich habe mal einen Freund gefragt, wer ist denn eigentlich der reichste Mensch der Welt, wirklich Bargeldreserve? Oder wer sind so die reichsten Menschen der Welt, sage jetzt mal mit Bargeld beziehungsweise vielleicht sogar mit Gold ausgestattet? Kannst du da irgendeine Person oder irgendeine Ortschaft verorten? Höchstwahrscheinlich kann ich mir vorstellen, die Saudis das oder die Emirate, dass die sehr wohlhabend sind und das ohne Anteile an irgendwelchen Unternehmen zu haben.
Na, genau das ist der Punkt. Ich glaube, das, was man diese Listen, die da existieren, die können das selber nur anhand eben dieser Beteiligungswerte an den Unternehmen, die bekannt sein, errechnen, aber das, was als sozusagen Barvermögen vorhanden ist, das erfragt man auch nicht. Und wo das sitzt, kann eine Steueroase sein, das kann Saudi-Arabien sein, und alle diese Orte sind natürlich, wird es auch in der Regel so sein, aber in welcher Größenordnung, das kann man, glaube ich, überhaupt nicht abschätzen.
Was ist dir persönlich lieber? Eine hohe Firmenbewertung, also bei dir persönlich, eine hohe Firmenbewertung von Geisel und Hirschberger oder viel Privatgeld?
Würde ich jetzt sagen, ein hohes Privatgeld, dann könnte man sagen, der ist aber gierig. Und da ich das überhaupt nicht bin, ist mir natürlich das, ich messe den Wert einer Firma nicht unbedingt in monetären Größen. Ich messe den Wert, und das ist mir natürlich schon was wert, dieser Firmenwert. Aber ich messe ihn vielleicht jetzt nicht am Vermögen, das jetzt irgendwo auf dem Bankkonto liegt oder an einer Immobilie, die da besteht, sondern der Wert für mich der Firma ist das, dass dort Menschen in einem guten Umfeld kollegial zusammenarbeiten, ihre Stärken gefördert werden, sie befähigt werden, sich weiterzuentwickeln, hoffentlich auch dass wir sie so bezahlen, dass sie zufrieden sind. Davon gehe ich aus, das ist ja ganz wichtig. Und mir geht es eigentlich darum, dass wir die Menschen, unseren Kunden, unseren Mitarbeitern einfach ein Umfeld bieten können, wo sie sich wohlfühlen und wo sie ihre Ziele, ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche leben können. Und natürlich müssen auch genauso in der Wirtschaft wie jedes andere Unternehmen auch, aber mir geht's nicht um irgendwelche Werte an Privatvermögen oder Firmenvermögen im Sinne von finanziellen Werten, sondern mir geht's eher um diese ideellen Werte.
War das damals in Wien auch so? Hast du das von der Kanzlei gelernt?
In Wien, das war zur Zeit, da war ich vielleicht 26, 27 Jahre und war geflasht von der Großstadt, war geflasht von dem, was möglich ist, habe mich auch da sozusagen, habe das einfach so versucht, so viel mitzunehmen, wie es geht. Es war nie eine finanzielle Frage im Sinne, dass dort viel mehr bezahlt worden wäre als wie in Innsbruck oder was auch immer, sondern es war einfach die Chance, dort zu sein. Und das war, ist jetzt für mich im Nachhinein wichtig, zu der Zeit, was für mich einfach gut zu wissen, dass ich einen Rückhalt habe bei meinem Arbeitgeber, dass er mich fördert und fordert. Und das war mir zu dem Zeitpunkt schon bewusst und das war eigentlich das, was gezählt hat.
Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich, lieber Michael. Mhm. Und ihr seid ja für Digitalisierung und Innovation bekannt.
Ja.
Und wozu seid ihr imstande oder wie blickst du persönlich in die Zukunft hinsichtlich künstlicher Intelligenz, Digitalisierung? Was tut sich? Ist es sogar vielleicht Geschäftsmodell gefährdend, weil sich Dinge einfach vereinfachen?
Wir sind, wie gesagt, technologisch sehr weit bei Anwendung von Digitalisierung und Automatisierung. Es macht einen irrsinnigen Spaß, diese Instrumente zu haben und da zu nutzen. Und das erleichtert unsere Arbeitsprozesse ungemein. Das bedeutet, wir haben eine viel höhere Effizienz und einen viel höheren Output als noch zu der Zeit, wo wir nicht digital und nicht automatisiert waren. Das ist jetzt für unsere MitarbeiterInnen ein Vorteil, für unsere KundInnen genauso. Und wir werden da sicher immer am Puls der Zeit sein und uns da um neue Entwicklungen genauso kümmern, wie es jetzt auch die künstliche Intelligenz ist. Im Moment, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Auswirkungen auf unsere Arbeitsbereiche. Buchhaltung ist aufgrund dieser Standardisierungs, auf diese Standardprozesse relativ gut für Automatisierung, Digitalisierung und KI geeignet. Das heißt, in dem Bereich werden wir das auf alle Fälle sehr viel weiter nutzen können und auch entsprechend nimmt es uns da möglicherweise vielleicht sogar ein bisschen an Arbeit ab. Muss man aber auch nicht bedauern, beziehungsweise uns damit auch Räume schaffen in Zukunft in die Bereiche, in den Bereichen stärker zu werden, wo eben die Digitalisierung und die Automatisierung genauso wie die KI ihre Grenzen hat. Das heißt, es geht dann um die Frage der Interpretation von Ergebnissen, um die Wertung, zu sagen, Ergebnis zu beurteilen, ist das jetzt gut oder schlecht, das kann keine KI, das kann keine Digitalisierung nicht. Dort auf dem, und auch immerhin immer zu überprüfen, ist das jetzt wirklich der letzte Stand, der da sozusagen produziert wird. Das erfordert ganz andere Qualifikationen und Qualitäten in der Zukunft, auch wenn es uns möglicherweise auf der anderen Seite Kapazitäten verloren gehen, unter Anführungszeichen. Wir sind da mittendrin, es wird eine ständige Aufgabe sein, dort am Ball zu bleiben. Mir gefällt aber das Zitat von Dieter Nuhr so gut, das was er beim Jahresrückblick vom ARD gesagt hat, 2023, eben betreffend die KI, weil wir ja alle, können wir tatsächlich alle davon ausgehen, dass uns die künstliche Intelligenz alle Aufgaben abnehmen wird. Und er sagt, er glaubt es nämlich nicht, weil wenn die künstliche Intelligenz wirklich so intelligent wäre, wie wir alle glauben, dann hätte sie uns eigentlich die Arbeit machen lassen und nicht wir sie. Also es bleibt immer spannend, aber es werden auch immer Grenzen da sein, wo man diese Mittel kritisch hinterfragen muss und auch uns nur wichtige Aufgaben vorbehalten bleiben.
Wir haben jetzt über verschiedenste Themen gesprochen, Unternehmensbewertungen, Rechtsformen, und du hast ja gesagt, seit 1998 selbstständig, das heißt, meiner Meinung nach wirst du viel miterlebt haben. Was sind deiner Meinung nach die drei schlimmsten Fehler oder die drei größten Fehler, die man als Unternehmer oder Unternehmerin im Steuerbereich machen kann?
Mal nichts zu tun. Ist immer der größte Fehler. Einfach zu sagen, dass ich mach nichts oder es interessiert mich nicht. Das ist eine unternehmerische Aufgabe, die man, glaube ich, natürlich, wir sind unser Beruf, das zu unterstützen und auch abzunehmen bis zu einem gewissen Grad. Am schlechtesten ist eigentlich aber das so zu sehen, dass damit alle Aufgaben vom Unternehmer erledigt sind, indem er uns seine Buchhaltungsunterlagen, seine Lohnunterlagen, sei es in Papier oder sei es digital, zur Verfügung steht und nicht weiter. Und da nicht ein weiteres Interesse und damit kein weiteres Interesse an dem zeigt. Liegt natürlich auch an uns, das Interesse zu fördern und ihm zu sagen oder transparent zu machen, ja, schau, das ist das, was mir, was aus dem entsteht und welche Informationen da eigentlich auch drinnen stecken. Damit er das, und ihm das vor Augen zu führen, damit er das wertschätzt. Also sich gar nicht zu interessieren, ist ein Riesenfehler. Der zweite Fehler ist, sage ich mal, was nicht in die, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, sage ich mal, als Unternehmer, sich Gedanken zu machen, wie geht's weiter, wenn, worst case, möglicherweise mit mir was passiert. Einfach das irgendwo beiseite, auch wenn es ein unangenehmes Thema ist, mag sein. Mit dem beschäftigt sich niemand gerne. Mit dem, dass man krank wird oder dass man verstirbt. Und ich habe aber ein Unternehmen, das weitergehen sollte, ist ja auch mein Wunsch grundsätzlich. Und dann muss ich mir auch, sage ich mal, ab einem gewissen Alter, das möchte ich jetzt gar nicht so unbedingt mit einer fixen Zahl verbinden, aber trotzdem, wenn man sozusagen ab 50, Mitte 50, wenn man sich überlegt, wie geht es weiter, wenn mit mir was passiert, oder wie möchte ich irgendwann aufhören auch mit 65 und nicht bis zum nächsten Tag arbeiten und dann sagt, oh, jetzt möchte ich aufhören. Das ist in dem Bereich ein Fehler. Und ansonsten denke ich mir, ist es eigentlich unsere Aufgabe, diese Fehler zu vermeiden. Und dazu sind wir da. Und deshalb konnte ich jetzt gar nicht sagen, einen dritten gravierenden Fehler würde ich jetzt gar nicht benennen, weil ich mir denke, das Unternehmen wert. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Themen und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Fehler zu machen. Aber vom Grundsatz her, diese zwei Punkte, da mitzuleben als Unternehmer mit dem Rechnungswesen und rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, dass da auch eine Nachfolge irgendwo einmal darstellbar ist, das ist, glaube ich, das Wesentliche.
Und wie du vorhin gesagt hast, in Szenarien zu denken, also ja. was könnte sein? Und ja. Ist natürlich hart, wenn man sich auch vielleicht mal mit der Frage auseinandersetzt, was ist, wenn 30% des Umsatzes wegfallen?
Ja.
Oder was ist, wenn überhaupt nur mal 30% Umsatz da ist, also wenn 70% wegfallen?
Ja.
Und da ist natürlich die Ehrlichkeit gefragt zu sich selbst und auch, dass man einfach schonungslos mit sich selbst ins Gericht geht und mal auch die Zahlen beleuchtet, die ihr zur Verfügung stellt. Und ich habe noch eine Frage an dich, Michael. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Danke fürs Gespräch. Ich hoffe, ich habe die ein oder andere Gedanken vermitteln können. Was ich sagen möchte, ist, dass ich mir eigentlich wünsche, dass es für uns als Unternehmen in die Richtung weit, dass wir da Fortschritte machen, was unsere innere Struktur betrifft, was unsere Arbeitsweise betrifft. Und wir uns diesen Wunsch, den ich zuerst auch formuliert habe, dass man unseren Mitarbeiterinnen und Kunden ein gutes Arbeitsumfeld beziehungsweise eine gute Dienstleistung erbringen und allgemein, dass wir uns einfach Gedanken darüber machen, den Umgang untereinander unter dem Motto Respekt, Wertschätzung und in die Richtung Gemeinsamkeit oder Zusammenhalt mehr wieder in den Vordergrund rücken, weil wir einfach, glaube ich, damit unsere Kinder die Zukunft ermöglichen, die uns ermöglicht worden ist und die wir eigentlich im Grunde genommen ermöglichen wollen. Und da ist vielleicht das Denken, dass man sagt, man geht immer auf die los, die nur weniger haben als wir selber. Das, glaube ich, hilft uns da nicht weiter. Und es ist oft und oft so, dass eben dieser Gedanke, der mir eigentlich dann irgendwo betroffen macht, diese negativen Emotionen da sozusagen in den Vordergrund zu stellen, als das, was unsere Zukunft ist.
Denkst du, und das ist wirklich die letzte Frage, anschließend auf deine Aussage, denkst du, dass das das größte unsichtbare Vermögen in einem Unternehmen ist, was es gibt? Was man jetzt nicht beziffern kann, diesen Zusammenhalt und diese Eigenverantwortung für die Zukunft?
Ja, absolut, absolut.
Schön. Es hat mich gefreut. Es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, Michael, und dir und euch weiterhin alles Gute. Dankeschön.
Danke dir.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.